Ja, für die Bibelstunde heute Abend haben wir diesen Abschnitt in Lukas 12, die Verse 1 bis 12. Ich will mal gerade mal aufschlagen und ich werde das erstmal vorlesen. Lukas 12, 1 bis 12. Als sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatte, so dass sie aufeinander traten, begann er zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Es ist aber nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Alles, was ihr im Finstern redet, wird man darum im Licht hören. Und was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern verkündigt werden. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Verkauft man nicht 5 Sperlinge um 2 Groschen, und nicht ein einziger von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird, vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen, vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Und jedem, der ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Wenn sie euch aber vor die Synagogen und vor die Fürsten und Obrigkeiten führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Ich werde am Anfang noch mal einen kurzen Rückblick geben auf die Bibelstunde von der letzten Woche, die Jürgen gehalten hat. In der letzten Woche ging es um die Strafrede Jesu gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Also Jesus war eingeladen bei einem Pharisäer und dann hat er sich diese rituelle Waschung nicht vorgenommen. Und das hat eben diesen Pharisäer gewundert und ihn da auch gefragt. Und dann kamen die ins Gespräch und dann hatte Jesus ihn eigentlich, den Pharisäer und den Schriftgelehrten, es waren also mehrere anwesend, vor Augen geführt, dass sie Heuchler sind. Und das hat er dann als diese Weherufe, die er da ausgesprochen hat, in Vers 43 und 44, ich wiederhole sie gerade mal, wehe euch Pharisäern, dass ihr den ersten Sitz in den Synagogen und in den Begrüßungen auf den Märkten liebt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr wie die unkenntlich gewordenen Gräber seid, über welche die Leute dahingehen, ohne es zu wissen. Es ging darum, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten, das war ja die religiöse Schicht, dass die nach außen ein vorbildliches religiöses Leben gezeigt haben, aber im Inneren, sage ich mal, hatten sie keine Gottesfurcht. Und das hat Jesus aufgedeckt hier und ihnen vor Augen geführt, ihnen Spiegel vorgehalten. Und ja, die Frage ist eben, ja, wie stehe ich vor Gott da und wie stehe ich vor den Menschen da? Ne? Das ist die Frage. Und sie standen eben vor sich selbst da, haben sich selbst ins Licht gerückt, haben Ehre gesucht von Menschen. Und das hat eben Jesus hier, ja, angesprochen und diese Weherufe ausgesprochen, und das sind ja wie die Weherufe sind Gerichtsworte eigentlich. Ja, wehe euch. Ja. Sie hatten sicher die Möglichkeit, aufgrund dieser Weherufe auch Buße zu tun und umzukehren. Das haben sie aber nicht getan, sondern im Gegenteil. Das lesen wir dann in den Versen 53 und 54 vom Kapitel 11. Und als er dies zu ihnen sagte, fingen die Schriftgelehrten und die Pharisäer an, ihm hart zuzusetzen und ihn über vieles auszufragen, wobei sie ihm auflauerten und versuchten, etwas aus seinem Mund aufzufangen, damit sie ihn verklagen könnten. Also sie hatten versucht, ihn dann zu überführen, dass er irgendwas Falsches sagt und ihn anklagen zu können. Das ist so die Vorgeschichte und dann setzt jetzt dieses Kapitel da 12 ein. Und ja, dieses Kapitel 12 habe ich überschrieben mit Menschenfurcht und Gottesfurcht. Das ist ein zentrales Thema, was da drinne vorkommt. Ich habe drei Punkte mir ausgewählt und zwar die Verse 1 bis 3. Da geht es um die Warnung nochmal vor der Heuchelei. Dann die Verse 4 bis 7. Das Mittel gegen Menschenfurcht und die Verse 8 bis 12, mutiges Bekennen von Christus. Ich wiederhole nochmal, also Warnung vor der Heuchelei, Verse 1 bis 3. Das Mittel gegen Menschenfurcht, die Verse 4 bis 7 und mutiges Bekennen von Christus, die Verse 8 bis 12. Ja, nach dem Gespräch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, welche im Haus eines Pharisäers, der stattfand, ging Jesus wieder in die Öffentlichkeit hinaus. Und das lesen wir im ersten Vers, Vers 12. Als sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatte, sodass sie aufeinander traten, begann er zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Also er trat wieder in die Öffentlichkeit. Es war eine große Volksmenge, die da zusammengekommen ist. Und wie es hier heißt, also sie traten sich quasi, also sie waren dicht gedrängt. Also kein Social Distancing, also kein Abstand. Also sie waren dicht gedrängt und wollten auf Jesus eben hören. Ja, und Jesus spricht aber hier nicht zu der Volksmenge direkt, sondern er wendet sich zu seinen Jüngern, die sich um ihn geschart haben, und spricht zu ihnen, zu den Jüngern spricht er. Zu ihnen spricht er zuerst. Wobei die Volksmenge sicher gehört hat, was er zu seinen Jüngern auch hier gesprochen hat. Und er warnt sie: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Also er sagt nicht, hütet euch vor den Pharisäern, die nur einen Schein von Frömmigkeit haben und falsche Lehren verbreiten, sondern er spricht sie eigentlich direkt an, sondern sagt, nein, hütet euch vor der Heuchelei. Das ist dieser Sauerteig. Hütet euch vor der Heuchelei. Und er greift dieses Thema hier nochmal auf, was er ja schon den Pharisäern da gesagt hatte. Da hat er die Weherufe ausgesprochen. Das waren Gerichtsworte. Und hier ist es eine Warnung an die Jünger. Hütet euch vor der Heuchelei. Hütet euch davor. Und er vergleicht das ja auch, diese Heuchelei, hier mit einem Sauerteig. Sauerteig ist ja ein Teig, wo Mikroorganismen drin sind, Hefepilze drin sind, und er wird verwendet, um zum Beispiel Brot zu backen. Also das heißt, wird ein wenig Sauerteig, wenn man nur ein kleines bisschen Sauerteig nimmt und unter den Teig des Brotes drunter mischt, dann wird dieser ganze Teig vollkommen durchsäuert. Das heißt, es breitet sich aus. Und dieses Bild verwendet Jesus hier in Bezug auf die Heuchelei. Paulus hat diesen Begriff auch mal verwendet in einem anderen Zusammenhang. Und zwar ging es da um die Irrlehre der Beschneidung, dass die Beschneidung noch zur Errettung dient, dass sie unbedingt sein muss. Und das lesen wir in Galater 5, 7 bis 10, wo Paulus da sagt, ihr lieft gut, wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Und dann kommt der Vers, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Also über dieser Begriff auch dieses Sauerteigs nochmal aufgegriffen. Hier verwendet Jesus diesen Begriff Sauerteig für Heuchelei und sagt damit eben auch, wenn ein bisschen Heuchelei da ist, dann kann es praktisch mein ganzes Leben bestimmen, ja, auch durchdringen, ja. Und wenn ich damit nur Kompromisse mache, anfange zu heucheln, dann kann es irgendwann mein ganzes Leben erfassen. Und das ist eine große Gefahr. Und Heuchelei, das hatten wir auch in der letzten Bibelstunde gehört, ist ein Gräuel vor Gott, Heuchelei. Weil da Gott nicht die Ehre gegeben wird. Ne? Ja, das Wesen der Heuchelei, das ist eigentlich das Vortäuschen einer nicht vorhandenen guten Eigenschaft, ne? Kann man sagen. Man stellt etwas dar, was man eigentlich gar nicht ist. Man ist ein Schauspieler nach außen und ja, ist auch nicht ehrlich. Ja, also dass man verbirgt etwas, ne? Man gibt was anderes vor als das, was man ist. Also ist mehr Schein als Sein, kann man auch sagen. Und man fühlt sich eben in dieser Rolle gut, da man von allen Seiten eben Anerkennung bekommt. Man tut sich gut darstellen nach außen, man bekommt Anerkennung, das tut einem gut. Aber nach innen ist eben nichts da. Und das ist eben diese Heuchelei, was die Pharisäer ja an den Tag gelegt hatten. Sie hatten, wenn sie spendeten oder beteten, dann haben sie das in der Öffentlichkeit getan, um gesehen zu werden, um anerkannt zu werden, um dann auch, sag ich mal, sich gut zu fühlen dabei. Aber die Gottesfurcht hatten sie nicht, die Pharisäer. Also Jesus warnt eben seine Jünger dafür, wer mit der Heuchelei spielt, ne, um daraus eigene Vorteile zu ziehen. In dessen Leben wird sich eben die Heuchelei wie ein Krebsgeschwür dann ausbreiten und es kann auch dann den ganzen Leib erfassen, das ganze Leben erfassen. Und es ist eine ernste Warnung eben für die Jünger, aber letztendlich eben auch eine ernste Warnung für uns. Ein Paradebeispiel hierfür ist vielleicht der Judas Ischariot. Er war einer der Jünger, er hat sich zu Jesus gehalten, aber im Inneren hat er anders gedacht, hat seinen Vorteil gesucht, hat Jesus dann verraten um Geld und hat was ganz anderes im Sinne gehabt. Nach außen war er bei den Jüngern dabei, hat dazugehört, aber im Inneren war er falsch. Auch bei uns ist es ja so, dass wir versuchen oder mehr oder weniger versucht sind, anderen ein perfektes Christenleben vorzuleben. Ja? Man ist immer in dieser Versuchung, obwohl es in unserem Inneren auch oftmals ganz anders aussieht. Ne? Das ist menschlich, ja, dass man versucht, auch gewisse Dinge, Unsicherheiten und Dinge zu verstecken. Aber das Einreißen solcher aufgebauten Fassaden, das ist eben auch heilsam. Da man dann eben, dass dann erkannt wird, dass jeder mit seinem sündhaften Fleisch mehr oder weniger zu kämpfen hat. Das heißt, die Ehrlichkeit auch in der Gemeinde unter Geschwistern sollte eigentlich so sein, dass man auch mit Dingen, mit denen man zu kämpfen hat, auch sich anderen gegenüber mal offenbart und das vielleicht auch Einzelnen gegenüber, dass man füreinander beten kann, füreinander einstehen kann. Aber das zeigt auch, dass man damit nicht alleine ist. Es geht den anderen genauso. Und das kann eine Gemeinde auch zusammenhalten, ja, indem man nicht etwas vorgibt, ich bin perfekt, ich bin, ja, kann alles, sondern dass man auch seine Schwächen irgendwo mal zugibt und auch mal anspricht. Das muss nicht in der ganzen Gemeinde sein, aber dass man sich vielleicht Einzelne heraussucht, und mit denen dann auch ins Gebet geht, die das dann mittragen. Und das kann, dann wird eben deutlich, ja, wir haben alle unser Päckchen zu tragen irgendwo und können füreinander dann einstehen.
Also kurze Frage, das heißt, Heuchelei ist nicht nur vorzugeben, besser zu sein, als man ist, sondern auch Heuchelei ist auch, wenn man vorgibt. Oder wenn man von dem Schlechten, obwohl man es eigentlich weiß, nicht erzählt, nicht, weil man besser sein will, sondern weil man sich nicht traut.
Ja, auch so, ja, auch das Nicht-Trauen, ja, es ist Heuchelei ist dann natürlich weitergehend, das ist klar. Aber das sind auch Momente eben, die wichtig sind, ne, die reinspielen. Was aber Jesus auch weiterhin deutlich macht, ist eben die Heuchelei oder dass man sich versteckt, ja, deutlich macht, dass diese Heuchelei sinnlos ist. Da Gott alles weiß und letztendlich auch alles aufdeckt. Also spätestens am Tag des Gerichts wird alles offenbar. Nichts bleibt verborgen. Und das ist in diesen Versen 2 und 3 auch genannt. Ich lese nochmal vor. Es ist aber nicht verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird. Und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Alles, was ihr im Finstern redet, wird man darum im Licht hören. Und was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern verkündigt werden. Also das, was man vielleicht auch geheim halten will, was man nur in der Kammer ins Ohr flüstert, ja, das wird dann nachher auf den Dächern kundgetan werden. Also bei Gott ist nichts verborgen. Also man könnte ja mal so ein Gedankenexperiment machen und sich vorstellen, es werden jetzt all meine Gedanken, meine Worte, meine Taten der letzten Woche in einem Film aufgezeichnet. Und dann wird dieser Film vor einem großen Publikum abgespielt, wo auch welche dabei sind, die ich kenne. Wie würde man sich dabei fühlen? Also nur mal die Vorstellung einfach. Wie wäre uns dann zumute? Und jeder kann sicher die Frage für sich selbst beantworten. Also Gott sagt, um nochmal zurückzukommen, alles, was heimlich geschieht, kommt ans Licht. Unsere innersten Gedanken und Motive, die werden einst im hellen Licht Gottes erscheinen und vor ihm offenbar werden. Und in Matthäus 12, 36 sagt Jesus, ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Also jedes, Matthäus 12, 36. Ich wiederhole nochmal, ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Das ist schon sehr weitreichend. Ne? Jedes unnütze Wort, wie viele unnütze Wörter reden wir so am Tag. Ne? Und in Prediger 12, 13 und 14 heißt es, lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist die Summe der Lehre. Und dann geht's weiter. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringt, samt allem Verborgenen, was man versteckt oder was man nicht, man kann nichts verstecken vor Gott. Ne? Es sei gut oder böse, es wird alles offenbar. Und in diesem Gericht, das Gericht wird ja nicht nur gehalten für die Ungläubigen, sondern auch für die Gläubigen. Ne? Auch am Haus Gottes wird Gericht gehalten. Und das macht auch Paulus deutlich in 1. Korinther, in den Versen 11 bis 15, dieses Gericht am Haus Gottes, also bei den Gläubigen. Da heißt es ab Vers 11, ihr könnt es auch aufschlagen, wenn ihr wollt. 1. Korinther 3, 11 bis 15. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Also das ist das Fundament. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, die Gläubigen werden auch im Gericht beurteilt über ihre Werke und es werden gewisse Werke auch verbrennen. Ja, das sagt Jesus hier. Also wie durchs Feuer hindurch. Ja, als Christen müssen wir uns eben immer wieder eingestehen, dass wir nicht perfekt sind. Und das macht uns auch demütig vor Gott. Und dieses Bekenntnis auch, dass wir dieses Sündenbekenntnis, sage ich mal, das ist auch etwas, was wir eben in unserem Gottesdienst jedes Mal haben. Dass wir unsere Sünden bekennen. Und das ist auch etwas, wo wir immer wieder vor Gott kommen, wo wir erkennen, da sind wir schuldig geworden, wir können immer wieder zu Gott kommen und umkehren und Buße tun. Und das ist eben das Schöne, dass wir als gläubige Christen einen Vater im Himmel haben, der barmherzig ist und zu dem wir kommen können, auch wenn wir erkennen, wir haben Sünde getan, dass wir umkehren können und Buße tun. In Sprüche 28, 13 heißt es dazu: Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Also Sprüche 28, 13. Und das ist ein sehr tröstlicher Vers. Ne? Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt. Und lässt, das ist auch wichtig, dass man natürlich umkehrt und auch Dinge dann lässt, wo wir erkannt haben, sie waren falsch. Der wird Barmherzigkeit erlangen. Ja. Also in diesem Kampf sollen wir eben auch als Christen echt und authentisch leben. Also der erste Teil ging darum, dass Jesus die Jünger gewarnt hat bezüglich eben Heuchelei und dass das eben auch eine Gefahr darstellt, dass es ihr Leben halt ganz durchsäuern kann, diese Heuchelei, und dass sie sich ganz auf Gott ausrichten sollen. Das ist eigentlich das, was er ihnen hier mitgibt in diesem ersten Teil. Und jetzt kommen wir zu diesem zweiten Teil. Also diese Echtheit, die Echtheit unseres Glaubens wird in unserem Leben immer wieder auf die Probe gestellt. In der Regel müssen wir, wenn wir uns zu Christus stellen, eben mit Verachtung rechnen, mit Schmähungen, auch mit Verfolgung, Ausgrenzungen. Das sind alles Dinge, mit denen wir rechnen müssen. Im Extremfall eben auch Verfolgung, letztendlich bis zum Tod, dass man als Märtyrer dann stirbt. Und mit diesen Dingen müssen wir als Christen eben rechnen. Und je mehr eben die Welt Gottes Gebote mit Füßen tritt, umso mehr werden wir eben in diesem Kreuzfeuer stehen. Also umso mehr werden wir auch verfolgt werden als Christen, wenn wir uns zu Christus bekennen. Und deshalb ist es eben gerade so wichtig, im Glauben eben ganz unverrückbar und fest gegründet zu sein. Ich lese jetzt hier gerade nochmal dazu, zu diesem zweiten Teil, erstmal die Verse 4 und 5 nochmal vor. Da sagt Jesus: Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ich sage euch, den fürchtet. Also um als Christ eben auch authentisch echt zu bleiben, darf man sich oder soll sich nicht vor Menschen fürchten. Jesus spricht hier seine Jünger als Freunde an, als seine Freunde, wenn er auf die Konsequenzen dieser Nachfolge eben auch hinweist. Und er gibt damit eben auch zu verstehen, dass wir in diesem Kampf nicht alleine sind, sondern dass er an unserer Seite ist. Deutlich wird das eben in der Seligpreisung. Wir hatten das auch in der Bibelstunde in Lukas 6, 22 bis 23, wo Jesus sagt: Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Und dann heißt es weiter: Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Also diese Aussage dann noch: Freut euch an jenem Tag und hüpft, wenn wir verfolgt werden. Das ist etwas, was wir aus uns heraus gar nicht tun können, sondern das ist durch die das geleitet werden durch den Heiligen Geist, wo wir dann wissen, wir sind in diesem Moment auch mit Jesus und mit seiner Schmach verbunden. Also das ist das, was Jesus in dieser Seligpreisung gesagt hat. Wir müssen damit rechnen, geschmäht zu werden, aber wir sind selig darin. Also wenn wir jetzt auf unser Leben gucken, und dann betrachten wir natürlich das als das Schlimmste, wenn unser leibliches Leben bedroht wird. Das ist so etwas, wo man menschlich gedacht so das als das Schlimmste ansieht, was einem passieren kann. Und das liegt eben daran, dass wir oftmals in dem rein irdischen Denken verhaftet sind. Als Christen müssen wir jedoch das Leben eben ganzheitlich sehen und erfassen, wie es uns eben der Herr in seinem Wort dann auch offenbart hat. Und zwar, wir dürfen die Ewigkeitsdimension nie aus dem Auge verlieren. Wir sind schon jetzt als seine Kinder im Himmel angeschrieben. Unser Bürgerrecht ist im Himmel und das müssen wir uns immer wieder auch vor Augen halten. Gerade in einer Welt, sag ich mal, wo wir als Christen ja, Schmähungen erleiden und diese Dinge, dass unser Bürgerrecht ist im Himmel und uns, ja, und er hat uns da eben schon eine Wohnung bereitet. Paulus hat es auch den Korinthern deutlich gemacht, also in 2. Korinther 5, 1 und 2 hat er den Korinthern gesagt, denn, ich warte nochmal einen Moment, 2. Korinther 5, 1 und 2. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt, also dem irdischen Zelt, seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Also das ist das, was wir uns eben immer wieder vor Augen führen sollen, dass wir bei Gott eine Wohnung haben in seinem Reich und eben über das Irdische hinaussehen. Also Jesus weist uns eben darauf hin, dass wir in dieser gottlosen Welt zwar verfolgt werden und Verfolgung erleiden müssen und dass uns sogar das Leben genommen werden kann und das von den Menschen, aber darüber hinaus, wie es hier heißt, können sie nichts weiteres tun. Das ist ja die Aussage, die Jesus hier in diesem Vers 4 macht. Ne? Ich sage aber euch, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiter tun können.
Sie können uns nur umbringen.
Sie können uns nur umbringen, aber mehr,
was ja dann ist,
genau. Aber jetzt,
auch in der Gegenwart passiert.
Jetzt ist es aber so, ich sprach ja von dieser Ewigkeitsdimension, es geht ja weiter. Es ist ja nicht der Schlusspunkt. Ja, und da müssen wir eben dahinter gucken.
Deswegen sagt ja Jesus, auch wenn ihr sterbt, ihr lebt.
Ja, genau. Und Jesus sagt aber seinen Jüngern, dass es einen gibt, das ist jetzt der Vers 5, einen gibt, der Macht hat, nach dem leiblichen Tod uns in die Hölle zu werfen. Und den sollen wir fürchten. Und das ist der dreieine Gott, der am Ende der Tage bei der Wiederkunft Christi ein gerechtes Gericht halten wird. Da der ist derjenige und allein der, der in die Hölle werfen kann. Kein Mensch kann das tun. Die Menschen hier können uns das Leben nehmen, das leibliche Leben hier auf Erden. Aber wir haben ein ewiges Leben bei Gott. Und dieser Gott, den sollen wir fürchten. Und das heißt immer eben auf ihn schauen, auf seine Gebote schauen, mit ihm leben. Auf ihn sollen wir fürchten. In Matthäus 10, 28, das ist so eine Parallelstelle, wo Jesus auch sagt, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Das ist praktisch die Parallelstelle in Matthäus. Also die Hölle, das ist der künftige Ort für die Gottlosen, ist der Ort der ewigen Qual, wie die Bibel das nennt. Und das ist eben das Strafgericht Gottes. Alle, die gottlos sind, werden einst dort ihre Heimat haben. Und da ist nur noch Qual. Es ist auch der Ort, an den Satan auf ewig dann verbannt wird. Also da dieses Wissen, da wir dies wissen, sollte die Gottesfurcht über der Menschenfurcht stehen. Gerade als Freunde, wie uns ja Jesus nennt, als Freunde Jesus, die mit ihm verbunden sind, sollte die Furcht Gottes ein beständiger Bestandteil eben unseres Lebens sein. Also Jesus sagt das nicht, damit wir vor dem gerechten Gericht Gottes Angst haben, sondern um die Menschenfurcht zu verlieren. Denn die Gottesfurcht, die treibt die Menschenfurcht aus. Wenn wir mit Gott verbunden sind und ihn fürchten und auch Ehrfurcht vor ihm haben, verbunden sind mit ihm, das treibt die Menschenfurcht aus. Und Gottesfurcht ist das einzige Mittel, um Menschenfurcht zu vertreiben, indem wir uns auf ihn ausrichten und ja, mit ihm leben. Das ist das Einzige, was Menschenfurcht austreiben kann. Also mein Schicksal oder unser Schicksal, das liegt ganz in Gottes Hand und ist in ihm geborgen. Das heißt aber auch, das Ende unseres Lebens letztendlich liegt in Gottes Hand, so wie er es für uns vorgesehen hat. Und die Gottesfurcht, die soll mich eben zur wahren Erkenntnis über mein Leben und meiner Stellung, die ich vor Gott habe, auch führen. In Sprüche 1,7 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also die Ehrfurcht vor Gott, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Als Gläubige fürchten wir Gott und stehen auch unter der Zucht Gottes und nehmen sie gerne auch an. So, jetzt komme ich zu den Versen 6 und 7, die werde ich gerade noch mal vorlesen. Da heißt es, verkauft man nicht 5 Sperlinge um 2 Groschen und nicht ein einziger von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Also diese Verse sind wieder tröstlich und sie zeigen eigentlich uneingeschränkt die Liebe Gottes zu seinen Kindern. Also die Sperlinge, das waren ja die geringsten Tiere damals und auch die geringsten Vögel. Und hier sagt er ja, ihr seid mehr wert als die. Und auch das Bild von den Haaren auf dem Kopf. Ich meine, ein erwachsener Mensch, der hat etwa, glaube ich, so 100.000 oder etwas mehr Haare auf dem Kopf. Der Daniel jetzt gerade nicht. Aber in der Regel 100, also so 100.000 Haare. Und er kennt jedes einzelne Haar. Und wie gesagt, wir sind viel mehr wert, sagt er hier. Und das zeigt eigentlich, wie wertvoll wir in Gottes Augen sind. Ja, wie wertvoll wir in Gottes Augen sind, das habe ich auch eine Stelle in Jesaja 43, 1 bis 3a. Da heißt es, und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dann, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Wenn du durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden, und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Und so
den Sperlingen. Ja. Finde ich auch schön, sogar die Spatzen vergisst Gott nicht.
Ja.
Sogar das, also die geringsten oder
Regenbogen. Das waren ja die geringsten Vögel, ja. Und dann oder ein Haar oder so, ist ja alles gezählt.
Er vergisst sogar die Tiere nicht.
Er vergisst sie nicht. Wie viel mehr vergisst er uns nicht? Genau. Ne? Das ist ja eigentlich der Vergleich. Ja. Wie viel mehr vergisst er uns nicht? Also Gott hat die Vollmacht über unser Leben und wir sind in seiner Hand. Das ging jetzt aus dieser Jesaja-Stelle auch hervor. Und daher sollen wir auch als seine Nachfolger eben täglich willig unser Kreuz auf uns nehmen und Jesus dienen. Und er, Jesus selbst, ist uns darin ja ein Vorbild. Er hat sich für uns alle dahingegeben. Und da heißt es in Johannes 15, 13, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Da kommt auch wieder das Wort Freunde vor. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Also von daher, das ganze Kapitel geht darum, dass wir, also dieser Abschnitt, dass wir Gottesfurcht über Menschenfurcht stellen. Und dadurch, dass wir, wenn wir Gott fürchten, ihm treu dienen, brauchen wir keine Angst vor Menschen haben. Sie können uns nur das leibliche Leben im Extremfall nehmen. Darüber hinaus können sie nichts tun. Aber wir haben eine Heimat, die uns jetzt schon versprochen ist bei Gott. Das dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Das ist eigentlich das Wichtige, dass wir auf diese Heimat auch immer wieder schauen, die wir bei Gott haben. Und auch dafür immer wieder danken Gott, dass er uns ja da schon eine Wohnung bereitet hat bei sich selbst. Ja, warum fordert uns Jesus auf, uns nicht vor Menschen zu fürchten? Was ist der tiefere Grund dafür? Und die Antwort darauf gibt uns jetzt der letzte Abschnitt. Also wir sollen von dieser Furcht frei sein, um Jesus in dieser Welt mutig bekennen zu können. Das ist also jetzt der letzte Abschnitt, mutiges Bekenntnis von Christus. Ich lese mal die Verse 8 und 9 dazu vor. Ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen, vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Also wenn Christus der Herr in meinem Leben ist, dann habe ich auch das Bedürfnis, die frohmachende Botschaft, die ich von ihm empfangen habe, auch weiterzugeben und sie nicht zu verschweigen. Das ist eigentlich das, was mich auch innerlich bewegt. Also mir wird auch dadurch, dass ich das Evangelium bekommen habe, die Verlorenheit meiner Mitmenschen bewusst, die mich umgeben, mit denen ich zu tun habe. Und auch da eben das, was Gott sagt, dass sie im Gericht Gottes nicht bestehen können und dem ewigen Verderben entgegengehen. Das ist ja die Wahrheit, die Gott uns gesagt hat. Und das heißt, als Christ, der diese wunderbare Botschaft bekommen hat, kann sie nicht für sich behalten und muss sie weitergeben. Aber wir hatten es ja schon gesagt, das Bekenntnis zu Jesus, das kostet uns etwas. Wir müssen damit rechnen, dass uns die Menschen, denen wir das mitteilen, nicht wohlgesonnen sind, dass sie uns anfeinden, dass sie uns verspotten, dass wir Schmach erdulden. Ich hatte das ja schon angesprochen. Damit müssen wir rechnen. Aber der Schreiber im Hebräerbrief, der fordert uns auf, zu einem solch mutigen Bekenntnis auf. In Hebräer 13,13 schreibt der Schreiber vom Hebräerbrief: So lasst uns nun zu ihm, das heißt Jesus, hinausgehen außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Also hier ist genannt die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist das Bekenntnis, was wir nach außen geben sollen. Aber auch im Vers 16 dazu, wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht. Also auch das Wohltun, ja, dass wir auch den Menschen Gutes tun, ja, das gehört mit dazu, auch zu dieser Botschaft. Wir sollen ja authentisch auch leben, dass unser Wort und das, was wir sagen, auch mit unserem Leben übereinstimmt. Wohlzutun, mitzuteilen, auch das vergesst nicht. Und wer sich eben zu Christus bekennt vor den Menschen, zu dem wird sich, wie es hier heißt im Vers 8, auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln. Also der Glaube an den Sohn Gottes und das öffentliche Bekenntnis vor den Menschen, das gehört zusammen. Es sind praktisch zwei Seiten der einen und derselben Medaille. Ich erwähne nochmal eine Stelle in Römer 10, 9, da macht Paulus das deutlich. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und dann Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Aber entscheidend ist der Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Beides gehört zusammen. Der Glaube, aber auch das Bekenntnis, das Bekennen, beides gehört zusammen. Auf der anderen Seite warnt Jesus aber diese Halbherzigen und Verleugner seiner Person. Wer eben ein Leben führt, in dem er Jesus nicht als seinen Herrn bekennt, der muss mit ernsthaften Konsequenzen rechnen. Zu diesem wird Christus dann einst sagen, ich kenne dich nicht. Das ist eben im Vers 9 dann genannt. Wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Das heißt, der aber insgesamt ein Leben führt, wo er Jesus überhaupt nicht bekennt. Ja, wie sieht es mit dem Bekenntnis in unserem Leben aus? Ich meine, es gibt oft, also keiner kann sich sicherlich davon ausnehmen, wo man Situationen hatte, wo man hätte reden können und hat nicht geredet. Ich denke, da gibt es bestimmt Situationen, die jeder kennt und müssen, wenn wir ehrlich sind, auch sagen, dass wir auch da immer mal wieder auch versagen in dem Punkt, Jesus zu bekennen. Was ist aber, wenn wir versagen? Was sagt unser Herr dazu, wenn wir versagen? Also noch einmal 10a. Und jedem, der ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden, wer aber gegen den, also vergeben werden, das ist der A. Ja, genau. Und jedem, der ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Also Jesus kennt unsere Schwachheit und unser Versagen. Und deshalb ist es tröstlich, wenn er hier sagt, wer ein Wort gegen den Sohn des Menschen reden wird, dem wird vergeben. Und wir haben da auch ein Beispiel, Petrus. Petrus hat den Herrn dreimal verleugnet, obwohl er vorher großspurig gesagt hat, und wenn ich selbst mit dir in den Tod gehen muss, ich werde dich nicht verleugnen. Er war völlig überzeugt von seiner Kraft, das durchzuhalten und durchzustehen, und dann musste er erkennen, er hat den Herrn dreimal verleugnet. Aber er musste hinterher bitterlich weinen und er tat Buße und kehrte um. Und das ist das, was hier auch gesagt ist. Der Herr wird vergeben, und Petrus war ein Werkzeug danach auch in den Händen des Herrn für den Bau seiner Gemeinde. Er hat ihn gebraucht. Aber er hat auch eben bitterlich, also versagt in dem Punkt. Auch Paulus hat zunächst die junge Christengemeinde ja verfolgt und durfte eben durch Gottes gnädige Eingreifen dann ihn erkennen, Buße tun und umkehren. Und er war einer der meisten, der für den Herrn eintrat, Verfolgung und Steinigung und alles erduldet hat, nur um den Herrn zu bezeugen und das Evangelium hinauszutragen in die Welt. Also es ist möglich, Vergebung zu erhalten, wenn man gegen den Sohn des Menschen geredet hat, aber Voraussetzung ist eben immer die Buße, die Umkehr. Und das ist etwas, was wir eben ständig auch nötig haben, Buße und Umkehr. Christus sagt uns in diesem Fall eben die Vergebung zu. Und es ist eben auch ein Trost, dass so Glaubenszeugen wie Petrus und Paulus den Weg der Buße beschreiten mussten und der Herr sie aber auf wundervolle Weise dann auch gebraucht hat. Also wie viel mehr ist es für uns erforderlich, Buße zu tun. Jetzt kommt dieser Vers 10b, der etwas schwierig ist. Da heißt es, wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Das ist der Vers 10b. Was meint Jesus mit dieser Aussage? Und da gibt es eben auch viel Diskussion bei den Auslegern. Aber Diese Aussage kann eigentlich nur im Licht der Aufgabe, die der Heilige Geist hat, beurteilt werden. Weil der Heilige Geist ist derjenige, der auf Christus hinweist und dem Menschen das Evangelium offenbart, sodass er es auch erkennen und verstehen kann. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Ohne den Heiligen Geist kann keiner das Evangelium erkennen und verstehen. Und wenn der Heilige Geist einem Menschen diese Erkenntnis und dieses Verständnis geschenkt hat, sodass er es verstehen kann, und er dennoch den Sohn Gottes und ihn dennoch ablehnt, den Sohn Gottes, Jesus, ablehnt, der lästert den Heiligen Geist, indem er damit den Heiligen Geist als Lügner bezichtigt, ne? Oder der Lüge bezichtigt.
Und den Heiligen Geist zum Teufel macht.
Ja.
Wie es geschehen ist, wo Jesus den Besessenen geheilt hat.
Und du treibst ihn durch den Beelzebub aus. Genau.
Also da hat er das auch nochmal gesagt.
Genau. Also für diesen Menschen gibt es keine Rettung mehr. Und das ist damit gemeint. Also wenn einem wirklich alles klar ist, der Heilige Geist hat einem vollumfänglich das Evangelium aufgeschlossen, man hat es erkannt und verstanden und lehnt es dann doch ab. Dann die Verse 11 und 12, das sind die letzten beiden. Wenn sie euch aber vor die Synagogen und vor die Fürsten und Obrigkeiten führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verteidigen und was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Also der Heilige Geist ist auch derjenige, der uns in unserer Schwachheit aufhilft, sodass wir Christus auch in schwierigen Situationen und bei Anfechtungen, die wir haben, bekennen können. Also er ist unser Beistand und auch unser Helfer, da wir aus eigener Kraft oft gar nicht auch richtig die Worte finden können, nicht richtig reagieren können. Aber in der Verbindung mit dem Heiligen Geist können wir auch in schwierigen Situationen sicher auftreten. Und daher sollen wir uns nicht ängstigen und Sorge tragen, was wir antworten sollen. Er wird uns zur rechten Zeit auch die nötigen Gedanken und Worte dann schenken. So steht es ja hier. Ein Beispiel eines unerschrockenen Zeugnisses in bedrängter Situation, das gibt uns Stephanus. Und das will ich ganz kurz nochmal mit uns aufschlagen. Das ist Apostelgeschichte 7, ab 54 will ich das dann lesen. Apostelgeschichte 7. Also, Moment, ich habe es noch nicht. Apostelgeschichte 7. Ja, das Zeugnis, das Stephanus gegeben hat, das will ich jetzt nicht lesen. Das kann jeder mal zu Hause für sich lesen. Das geht nämlich ab Vers 1, 7, 1. Er hat ein ganz langes Zeugnis gegeben, und zwar vor dem Hohen Rat. Das war damals das höchste Regierungs- und Richterkollegium. Vor dem Rat hat er dieses Zeugnis und dieses Bekenntnis abgegeben. Und ich will ab dem Vers 54 dann mit uns lesen. Das ist dann also der, wo es um die Steinigung dann des Stephanus geht. Da heißt es: Als sie aber das hörten, also sein Zeugnis hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Das war der spätere Paulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen die Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Also er ist diesen Märtyrertod gestorben, aber er war fest in seinem Zeugnis, ist weder zur Linken noch zur Rechten abgewichen von seinem Zeugnis. Und so wie Jesus dann auch damals gesagt hat, vergib ihnen, ne? So sagt er auch hier, vergib ihnen, ne? Rechne ihnen die Sünde nicht zu. Stephanus ging es in diesem Zeugnis also um die Verherrlichung Christi, auch wenn es ihm zum Nachteil gereichte. Und hier zu einem Nachteil, wo er gesteinigt wurde. Aber bei ihm hatte die Bezeugung der Herrlichkeit Gottes eben größeres Gewicht als sein persönliches Schicksal. Er hat Gott verehrt und ist darin festgeblieben. Und wie es hier heißt, er war voll Heiligen Geistes. Also nicht aus eigener Kraft konnte er diesen Weg gehen. Er war voll Heiligen Geistes, so es hier heißt. So ermutigte Jesus eben seine Jünger, ihre Angst zu überwinden, da die Kraft des Heiligen Geistes bei ihren Zeugnissen und Bekenntnissen mit ihnen ist. Wir sollen da auch eben deshalb auf die Hilfe des Heiligen Geistes vertrauen und sollen mutige Bekenner der Heilsbotschaft Christi sein. Also keine Angst vor den Menschen zu haben in unserem Zeugnis, was wir nach außen geben. Ja, und das wünsche ich uns allen, dass wir eben solch treue und mutige Bekenner sind. Amen. Ja.